Okay, also gut, super, vielen Dank für die freundliche Einführung, die folgenreiche Verführung. Ich habe das natürlich den Titel dem Konferenz, blumigerweise dem Konferenztitel auch angepasst, wenn wir vom Wunderland sprechen. Und was jetzt in den nächsten 35 Minuten passieren wird, ist quasi, ich werde eine kurze These formulieren, dann eine Problembeschreibung bringen, eine Begriffsklärung in Bezug auf KI versuchen, dann eine Sprachkritik, in Klammern Selbstkritik üben, und dann so ein bisschen in die Richtung, was kann KI, was kann KI nicht, insofern man sowas überhaupt ohne konkrete Fälle sagen kann, dann umschwenken auf die Fragen, die gerade überhaupt nichts mit KI so richtig zu tun haben, und dann einen Lösungsbeitrag zu dem postulierten Problem versuchen. Also, zur These. Also meine These, die ich jetzt so ein bisschen versuche zu argumentieren, ist, dass in der Debatte um KI wir unpassende Begriffe nutzen, geradezu zauberhafte Begriffe. Die Folge davon ist, dass wir in der Problembeschreibung daneben liegen, also sind unpassend bis sogar kontraproduktiv. Und mit einer unpassenden Problembeschreibung wird dann sowohl die Kritik an KI und den Fähigkeiten nicht verstanden, und die Lösungen, die dann postuliert werden, auf die falsch verstandenen Kritiken und Probleme passen dann natürlich auch nicht. Das heißt also, wenn wir nicht auf die Begriffe achten, dann werden wir sowieso sozusagen, dann sind wir verloren, weil das genau die Werkzeuge sind, mit denen wir Debatten führen können. Der Versuch wird so ein bisschen sein, vielleicht andere Begriffe zu nutzen, den Blick auch zu weiten, ob bestimmte Probleme, die für die KI vereinnahmt werden, vielleicht gar keine KI-Probleme nur sind. Und ganz konkret gesehen, quasi Lobbyismus meiden und die Wissenschaft beachten, um das mal vielleicht als ganz kurze Zusammenfassung. So, wir kommen jetzt erstmal zur Problembeschreibung. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht. Every day we read that digital computers play chess, translate languages, recognize patterns and will soon be able to take over our jobs. In fact, this now seems like child's play. Also es ist quasi sehr einfach. Jeden Tag lesen wir in der Zeitung, dass Computer Schach spielen, übersetzen können, sozusagen Muster erkennen können und bald werden alle unsere Jobs wegautomatisiert werden und das ist alles nur noch Kinderkram aus Sicht der Informatik. Mit dem lustigen Punkt, dass das von 1972 ist, eine Aussage. Von Dreyfus an der Stelle beschrieben erkennen wir, dass da eine gewisse Kontinuität der Kritik und der Problembeschreibung vorhanden ist und wenn wir auf der Ebene argumentieren, sind wir irgendwie noch nicht so richtig weiter und wir merken, irgendwie hilft es uns nicht, das auf dieser Ebene zu diskutieren. Und auch heutzutage noch, hier mal ein Tweet, What's the difference between machine learning and AI? If it's written in Python, it's probably machine learning. If it's written in PowerPoint, it's probably AI. Daran erkennt man so ein bisschen, dass wir mit der Problembeschreibung auch heute noch nicht wirklich weiter sind. Denn wir alle lachen, aber das Problem, was ich so ein bisschen sehe im Diskurs, dass wir lachen, aber nicht erklären, warum wir eigentlich lachen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen so eine Situation, wo wir uns so ein bisschen, da ziehe ich mich selber mit ein, uns irgendwie ganz gut fühlen, was zu wissen, was die anderen nicht wissen. Leider werden wir aber immer mehr von Maschinen und Geräten und Systemen umzingelt, die so funktionieren, wie wir sie vielleicht verstehen, aber wie entschieden wird, dass die an diese Stelle kommen von Leuten, die das eben nicht verstehen. Das heißt, da rächt sich so ein bisschen so eine gewisse, vielleicht auch technische Arroganz an der Stelle. Und warum ist es so? Naja, interdisziplinäres Arbeiten ist immer kompliziert. Das heißt, disziplinär zu arbeiten, wir alle wissen, was gemeint ist, wenn KI erkennt oder wenn KI lernt. Das ist aber anders so, wenn wir dann unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften das erklären müssen oder aber Politikerinnen und Politikern oder aber auch Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten. Das heißt, diese Art von Begriffe mit KI, was die alles kann, läuft dann, sickert ein in DFG-Strategien, KI-Strategien und all diese Diskurse. Das heißt, wir als sozusagen Gesellschaft diskutieren dann über die falschen Sachen. Und die Firmen werben auch noch damit und dann ist quasi das Problem komplett. Und das sieht man dann so an so Scheindebatten, ob wir jetzt eine US-KI haben wollen oder eine China-KI oder eine EU-KI, wo man so ein bisschen merkt, okay, kommen wir gleich drauf, warum das so ein bisschen so eine schwierige Debatte ist. Dann Begriffsklärung, ich sag mal, ich unterscheide mal drei Arten von KI. Üblicherweise gibt es zwei, aber ich möchte das um eine Kategorie erweitern. Ich nenne die erste die Zeitgeist-KI. Die Zeitgeist-KI, das heißt, KI bedeutet Daten, Algorithmen, Software, Programm, Computer. Das ist sozusagen die Vorstellung, die wir aktuell haben. Und es ist irgendwie alles das Gleiche. Also wir werden von KI beherrscht und die Software ist böse und Algorithmic Regulation brauchen wir. Das heißt, es ist irgendwie so eine Chiffre für diese ganzen Computer, die wir nicht verstehen. Aber die sind sozusagen, dass man etwas nicht versteht, ist ja erstmal auch eine subjektive Kategorie. Das mag dann sozusagen für viele der Nicht-Technikerinnen und Techniker tatsächlich zutreffen, aber das trifft dann eben auch auf ein Hello World in C geschrieben zu. Die zweite ist die schwache KI, das sind, jetzt kommen wir zur schwachen und starken KI, das sind Kategorien, die uns, glaube ich, eher noch geläufig ist. Die starke KI, Moment, wo haben wir es hier? Also die schwache KI ist an der Stelle eine KI, die quasi domänenspezifische einfache Aufgaben erledigen kann, im Englischen auch Narrow AI genannt, die quasi mit neuartigen Methoden, was auch immer da neuartig ist, das haben wir bei der Einleitung heute Morgen schon gehört, KI als künftige Informatik bezeichnet, sozusagen Methoden sind. Und dann die starke KI, die so eine Art Zukunftsvision war, das hat angefangen bei Alan Turing schon von den Ideen, aber auch in der Philosophie mit Searle, so ein Chinese Room Experiment. Das heißt, das ist so KI, künstliche Intelligenz, die so ein Bewusstsein hat und die tatsächlich dem Menschen ähnlich ist. Und die sozusagen auch alle Eigenschaften, die der Mensch hat, dann hat, also Kreativität, Entscheiden, Handeln, all diese Dinge. Die starke KI, so ist meine These, dass das die KI ist, die gerade überall sozusagen im Politischen so ein bisschen als Zukunft der generellen Informatik irgendwie gesehen wird. Das hat vielleicht auch was mit Science Fiction zu tun, aber das hat auch was mit Personen wie Raymond Kurzweil und anderen zu tun, die quasi jeweils beschreiben, dass wir kurz vor einem Durchbruch sind. Wir merken es nur noch nicht. Das heißt, die schwache KI ist üblicherweise sowas wie genetische Algorithmen, künstliche neuronale Netzwerke, Regression, Support-Vektor-Maschinen und so weiter. Die starke KI ist dann sowas wie Terminator oder sowas, kann man vielleicht sagen. Da gibt es auch eine schöne Unterscheidung, wenn man das mal so ein bisschen sehen will. Dreyfus hat das auch gemacht, 72, wo so ein bisschen Aufgaben in so repetitive Aufgaben, sozusagen von leicht nach schwer. Und dann kann man sagen, hier haben wir irgendwie sowas wie Entscheidungsbäume, Algorithmen, so wie Heuristiken, so wie künstliche neuronale Netzwerke und die höchste oder die komplexesten Aufgaben, die wir dann als Menschen machen, sind dann eben, da haben wir sozusagen von der Berechnung her noch gar keine Möglichkeiten. Und das ist aber das, was mit KI immer so assoziiert wird, das, was zufällig alles möglich sein wird. Genau. Und es ist an der Stelle eben auch zu erkennen, sowas wie irgendwie Memory zu spielen, ist eben eine andere Aufgabe, als Dinge zu sortieren oder Muster zu erkennen oder hochgradig assoziative Aufgaben zu erledigen. Aber so eine Art von Unterscheidung, die gibt es schon seit einer Weile und ich vermisse so ein bisschen, dass das verwendet wird. Dann komme ich zu einem Punkt, der so quasi vielleicht auch ein bisschen jetzt ausarbeitet aus meiner These, wie die Sprachkritik sozusagen an dem, wie wir über KI sprechen, also auch in gewissem Maße, wie wir als Technikerinnen und Techniker über KI sprechen oder inwiefern wir uns nicht äußern, wenn falsch darüber gesprochen wird, zu adressieren. Das heißt, wenn wir uns bestimmte Begriffe anschauen, dann sind die immer problematisch, wenn sie in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Sowas wie Transparenz. Im Politischen heißt Transparenz, dass man alles sieht. In der Informatik heißt Transparenz, dass man gar nichts sieht. Ne? Transparenter Proxy ist was anderes als transparente Buchführung. Bei Systemen ist es genau das Gleiche. Wenn man mit Leuten, die viel in der Systemtheorie aus den sozusagen Sozialwissenschaften unterwegs ist, da ist der Systembegriff natürlich ein ganz anderer, als jetzt mit einer Fachinformatikerin zu diskutieren. Und wenn die beiden miteinander sprechen, dann gibt es Situationen, wo quasi nach einer halben Stunde erst gemerkt wird, dass sie tatsächlich über bestimmte verschiedene Begriffe sprechen. Dass das überhaupt rauskommt, hat meistens den Grund, dass es dann um ganz konkrete Fragen und Probleme geht. Das ist bei den Begriffen, die wir so verwenden, wenn wir über KI reden, nämlich erkennen, verstehen, lernen, selbstlernende Systeme, trainieren, kommunizieren, handeln, entscheiden, wissen, Autonomie, Intelligenz. Das sind alles Begriffe, wo ich jetzt quasi in der Kürze des Vortrages nicht drauf eingehen kann. Aber das sind alles Worte, die, wenn wir sie verwenden in Bezug auf künstliche Intelligenz, eigentlich grundsätzlich mit Airquotes oder Gänsefüßchen verwendet werden sollen. Nur als Beispiel, ich nehme mal das Beispiel von Kommunizieren. Wenn auf dem Bildschirm eine Nachricht steht, dann ist es keine Kommunikation des Rechners mit mir. Nur mal als Beispiel, weil wie funktioniert menschliche Kommunikation? Ich äußere einen Laut, aber den äußere ich nicht einfach nur so meinem Gegenüber, sondern ich weiß, dass die andere Person diesen Laut wahrnehmen wird und interpretieren wird. Das reicht aber noch nicht. Ich weiß außerdem, dass die andere Person den Laut wahrnehmen wird, wohl wissend, dass ich ihn deswegen äußere, weil er wahrgenommen wird. Das heißt, das bewusste Element in Kommunikation ist eines der relevanten Elemente, das überhaupt Kommunikation zu nennen. Das heißt, wenn ein Ergebnis auf dem Bildschirm plötzlich erscheint, ist das eben keine Kommunikation. Das ist genau das. Eine symbolverarbeitende Maschine hat an der Stelle sozusagen syntaktisch gearbeitet und das Ergebnis sozusagen technisch dargestellt. Aber es ist keine Kommunikation. Genauso könnte man es mit all diesen Elementen durchspielen. Genau mit Handeln, Entscheiden, Wissen, da kann man sozusagen egal ob es Philosophie oder Psychologie schauen, all diese Begriffe sind eigentlich komplett missverständlich verwendet. Und das aber in der Gesamtheit so zu betrachten, heißt, wenn all diese Begriffe ernst genommen werden, heißt das bei allen Problemen, vor denen wir technisch stehen, das stimmt, aber noch geht es nicht. Denn die Systeme können ja wissen und sie können lernen und sie können entscheiden und miteinander kommunizieren. Und die interessierte Leserin, der interessierte Leser kann auch genau diese Art von Beschreibung dann im Wissenschaftsjournalismus finden. Künstliche Intelligenzen haben neue Sprachen entwickelt, um zu kommunizieren. Da kann man so ein bisschen immer abhaken. Aha, okay, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Und meistens, eigentlich fast immer ist es falsch. Und einfach falsch benutzt. Dann im Sauseschritt gucken wir uns mal kurz an, was kann denn KI? Also was gibt es denn für Beispiele, wo da erfolgreich sozusagen das, was künstliche Intelligenz benutzt wird, verwendet wurde? Zum Beispiel diverse Spiele, also Schach oder Go oder Krebsanalyse, das heißt beim Durchschauen unzähliger Datenbestände, Vergleichen, Muster zu finden. Beim TÜV ist es mittlerweile eingesetzt, um Achsvibrationen herauszufinden und sozusagen so eine Art Pre-Fails rauszufinden. Kühlzyklen zu optimieren, da hat Google zum Beispiel bei Rechenzentren bis zu 40% Energie eingespart. Spracherkennung zu machen, das sind all diese ganzen Assistenzsysteme, die wir so haben. Oder Objekterkennung. Mal besser, mal schlechter, offensichtlich aber gut genug, um sozusagen automatisiertes Fahren, Verkehrszeichen erkennen zu können. Und ich habe nochmal hier Dreyfus hingelegt, natürlich Translate Languages, Recognize Patterns und so weiter. Ne? Das sind tatsächlich genau diese Kategorien, die wir da kennen. Was kann aber KI nicht? Naja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, KI kann nicht Auto fahren. Das heißt, das KI-Element, was in so selbstfahrenden Autos eine Rolle spielt, selbstfahrend, natürlich in Anführungsstrichen, also im automatisierten Fahren, ist sowas wie Verkehrszeichenerkennung. Die eigentliche Entscheidung, wo jetzt lang gefahren wird, wo abgebogen wird, ob schneller oder langsam gefahren wird, das ist alles nicht KI. Das heißt also, vom selbstfahrenden Auto und KI das zu vermischen, ist erstmal einigermaßen problematisch. Dann sowas wie Autopilot. Wir können uns das anschauen bei Tesla. Natürlich wird damit Autopilot argumentiert, aber seit den jüngeren Unfällen wird dann klar, wenn man sich die Manuals mal anschaut, da gibt es dann so Line Assist und Speed Assist und Parking und das ist so ein Bündel von Maßnahmen, die sozusagen automatisiert ablaufen können. Die Frage, die man sich nur stellen kann, ist, gibt es eine Anzahl von Einzelmaßnahmen, die, wenn man sie zusammennimmt, irgendwann so eine Art von Autopilothaftigkeit und Intelligenz tatsächlich beinhalten? Oder bleibt es auch bei einer großen Masse dieser Funktionen bei Einzelfunktionen? Aktuell sind es genau die Einzelfunktionen und die Probleme, die mit sozusagen Tesla-Autos passiert sind, kann man sich eben genau anschauen, dass die Leute davon ausgegangen sind, dass, wenn die Werbung lautet, da ist ein paar Autopilot drin, sich dementsprechend darauf verlassen, dass das eben nicht hinhaut. Was kann KI zum Beispiel nicht besonders gut? Wir alle kennen vermutlich den Kompassfall in den USA, wo es so eine Rückfallquotenberechnung gab, dass die sozusagen rassistisch ist. All diese Dinge, das ist in der Anti-Discrimination-Forschung gut erforscht. Worauf ich hier gerade hinaus möchte, ist, dass das Compass-Tool AI-enhanced mit 137 Features ungefähr bei 65% Accuracy liegt und eine logistische Regression mit 2 Features, nämlich Alter und die Anzahl der vorherigen Inhaftierungen, quasi bei 67% liegt. Das heißt, sozusagen, diese AI-Geschichten sind da auch sozusagen, wenn man sie verwendet, in ganz vielen Fällen total overhyped. Und natürlich sind die Sachen mit den zwei Features komplett nachvollziehbar. Sie sind komplett verstehbar und komplett nachvollziehbar. Kleines Gimmick nebenbei, es ist natürlich nicht die Rückfallwahrscheinlichkeit, sondern es ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich nochmal inhaftiert zu werden, was ja ein Unterschied ist. Das heißt, selbst da finden sich sozusagen bestimmte rassistische Elemente. Vorhersage zum Beispiel des Quality Assurance Agency in Großbritannien, die haben zum Beispiel Hochschulen und Bildungseinrichtungen versucht zu untersuchen und sozusagen Vorhersagen zu treffen, an welcher Stelle sozusagen die Stichproben minimiert werden sollten oder könnten, indem man ganz viele Faktoren nimmt oder bestimmte Faktoren nimmt, das auswertet und dann vorherzusagen, wir müssen nicht 100 Universitäten untersuchen und private Bildungseinrichtungen, sondern eben nur 12. Damit können wir das optimieren. Ich möchte jetzt nicht tiefer reingehen, ich habe das in den Literaturangaben ergänzt, aber die Fehlerrate war 92%. Haben das dann relativ schnell wieder abgebrochen. Und es sind jetzt tatsächlich, ich habe mir nicht irgendwelche Sachen rausgesucht, die besonders schlimm sind, sondern so geht es durch die Bank weg. Man kann es sich schon langsam vorstellen, wir, die ein bisschen mehr verstehen, wie solche Systeme funktionieren, dass es Fälle gibt, wie ein Spiel, wo klar ist, das war ein guter Zug, das war ein schlechter Zug, da kann man Muster erkennen, aber sowas wie soziale Kontexte ist quasi unmöglich. Nächstes Beispiel, sexuelle Orientierung. Stanford University gab es 2017 die Studie, wo sozusagen aus Bildern sozusagen Homosexualität extrahiert werden sollte und so weiter. Was zum Schluss sich dann ergeben hat, ist, dass tatsächlich gewisse, ich sag jetzt mal, kulturelle oder Gruppenunterschiede, aus welchem Winkel Menschen sich fotografieren, die vielleicht ein anderes ästhetisches Verständnis haben. Das heißt, das irgendwie einer KI zuzuschreiben, ist auch wieder sozusagen eine sehr problematische Bewegung, weil es tatsächlich um Fotoanalysen geht. Das heißt, über Proxy-Variablen hinweg. Also daran erkennt man, in welches Fahrwasser wir uns da begeben, wenn wir das zulassen. Aber jetzt kann man wieder die Frage stellen, kann die KI das nicht vielleicht bald? Naja, in Bezug auf all diese Dinge, Objekterkennung und so weiter, wird immer gesagt, die Rechenleistung entwickelt sich exponentiell, Moore's Law. Wenn man dem aber gegenüberstellt, die tatsächlichen Objekterkennungsfähigkeiten, wachsen die linear. Das kann man so allgemein natürlich, also in der Allgemeinheit, nicht überall durchzuhalten. Aber ein Argument, was sagt, die Rechenleistung steigt exponentiell, ist unehrlich, weil diese Rechenleistungserhöhung sich nicht eins zu eins genau auf diese Erkennung und auf die Fähigkeiten abbildet. Das heißt, das muss unterschieden werden. Können die geneigte Leserin, der geneigte Leser da mal drauf achten, wie gesagt wird, KI wird das können, weil die Rechenleistung steigt exponentiell. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache. Was kann KI noch nicht? Das ist jetzt nochmal sozusagen auf einer Metaebene. Naja, Verkehrsoptimierung, wir erinnern uns an den Rebound-Effekt. Das heißt, wenn ich sage, die Stadt soll besser für Autos und Parkplatz optimiert werden und so weiter. Je besser der Verkehr optimiert ist, umso mehr Leute sozusagen müssen nicht lange warten, nehmen wieder das Auto. Das heißt, dann fahren tatsächlich mehr Leute Auto mit der Hilfe von KI. Klassischer Rebound-Effekt, das ist jetzt, ne? Oder sowas wie Rechenzentrumsbau verhindern. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es quasi so diese Kühloptimierung gibt. Die Kühloptimierung, um den Energiebedarf von Rechenzentren zu minimieren, das sagt an der Stelle natürlich nichts darüber hinaus, wie viele Rechenzentren neu gebaut werden. Im Fall von Google, was ich vorhin angesprochen habe, bauen die, glaube ich, gerade aktuell 40 neue Rechenzentren. Das heißt, die Überlegung, was KI nicht kann, geht natürlich über das Technische hinaus, sondern das ist einfach das Problem, was wir versuchen zu lösen, ist davon prinzipiell überhaupt nicht zu lösen. Genau. Das heißt, es ist auch immer zu betrachten, bei all diesen Versuchen, selbst wenn sie nicht hinhauen, die Implikation ist immer der Datenhunger, der damit einhergeht und auch die Machtkonzentration, die mit Datenakkumulation einhergehen, mit Infrastrukturen. Rechenzentren ist ja sozusagen das physikalische Element, Argument von Nick Cernak zum Beispiel. Das heißt, wir reden schon lange nicht mehr nur über die Algorithmen und die Implikation von mehr KI überall ist eben auch mehr Daten überall. Ob sie nun genau für das Ziel helfen oder nicht. Das ist jetzt quasi die Überleitung zu der Frage, welche Fragen werden diskutiert und haben selber gar nichts mit KI zu tun, zumindest nicht mit der KI, die wir gerade haben. Wie gesagt, der Terminator bis zur Singularity, ich glaube an den Beispielen so ein bisschen, trotzdem es jetzt natürlich sehr zügig war, ist so ein bisschen klar geworden, dass diese Frage nach der starken KI, dass diese Frage sich quasi aktuell überhaupt gar nicht stellt. Das heißt, da entsprechend zu argumentieren, das ist eine üblicherweise auch von Stephen Hawking bis zu, ich glaube, Elon Musk oder so, Achtung, wir müssen aufpassen, dass die KI XY tut, das ist tatsächlich, das hat nichts mit den aktuellen KI-Fragen zu tun. Was zum Beispiel auch nichts mit der KI selber zu tun hat, ist eine Frage beim selbstfahrenden, da sind wieder die Anführungsstrichen vergessen, beim selbstfahrenden Auto, in Anführungsstrichen, also im automatisierten Fahren mit Uber, da war auch wieder die Frage, naja, das ist so ein selbstfahrendes System und hat im Dunkeln eine Fahrradfahrerin erwischt und quasi getötet. Und dann war die Frage, ist denn die KI nicht gut genug oder wie müssen wir das an der Stelle machen? Die Analyse, die dann später vom National Transportation Safety Board sozusagen getan worden ist, war dann, naja, das Uber-Auto hat sozusagen die Erkennungssysteme haben vorher erkannt, nämlich 6 Sekunden vorher, dass da tatsächlich sich eine Person befindet. Am Anfang war es irgendein Objekt, dann war es ein Auto, dann war es tatsächlich eine Fußgängerin. Sozusagen aus den Gesprächen und den Forschungen mit Uber selber hat sich dann rausgestellt, dass so eine Bremsung wegen unbekannter Objekte, dass das deaktiviert worden ist, weil sich die Nutzerinnen und Nutzer ja ständig sonst den Kaffee über die Hose schütten würden oder über den Rock, wenn jedes kleine Blatt, was sozusagen über die Straße weht, das Auto zum Anhalten bringt. Das heißt also, dieser Unfall hatte tatsächlich überhaupt gar nichts mit KI oder wie gut oder schlecht die KI zu tun, sondern erstens, es wäre zu teuer gewesen, mehr Kameras einzubauen und zweitens, es wäre einfach unvorteilhaft gewesen, wenn diese Autos doch zu schnell anhalten. Das heißt, diese Art von Problem in dem Rahmen des KI zu diskutieren, heißt komplett vom Problem abzulenken, dass da quasi ökonomisch, sozusagen nach ökonomischen Rahmenbedingungen mit Externalisierung und all diesen Effekten tatsächlich unter dem Deckmantel KI tatsächlich Opfer produziert werden. Und zwar in dem Falle jetzt tatsächlich Todesopfer. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Aber man kann es natürlich auch weniger dramatisch machen. Welche Fragen haben weniger mit KI zu tun? Zum Beispiel die tatsächliche Automatisierung von Arbeitsplätzen. Die Frage, die immer gestellt wird, welche Aufgaben können automatisiert werden und dann wird rein technisch überlegt und dann ergeben sich so Quoten wie 50% in den nächsten 10 Jahren und so weiter. Was aber nicht bedacht wird, ist, dass es tatsächlich auch teuer ist, diese Art von KI oder diese Art von System irgendwie einzusetzen und dass vielleicht eine handwerkliche Tätigkeit, die zu 90% repetitiv ist und zu 10% aus kommunikativer Fähigkeit besteht, gar nicht so auseinandergezogen werden kann, dass die 90% automatisiert werden und die 10% dann noch von Menschen erledigt werden. Denn die Menschen reden ja genau über diese Tätigkeiten und organisieren sich. Das heißt, das sind auch wieder so Fragen, die nicht direkt mit den technischen Fähigkeiten von KI zu tun haben. Das heißt also, diese Debatte auch so kontextualisieren. Da ist zum Beispiel Florian Butollo zu empfehlen, der dazu viel schreibt und spricht. Okay. Wir kommen langsam in Richtung Lösungsbeitragsversuch. Ich hoffe, aus den Beschreibungen ist so ein bisschen klar geworden, erstens, die KI, die wir haben und die wir auch bis auf Weiteres haben werden, ist kein Akteur, sondern ein Werkzeug. Das heißt also, um diese Art von KI zu betrachten, ist es notwendig, nicht dieses Werkzeug zu betrachten, sondern die Organisationen, die dieses Werkzeug einsetzen für ihre eigenen Zwecke. Oder um mit Florian Irkmeier zu sprechen, der auch in meiner Forschungsgruppe arbeitet, Digitalisierung ist die Fortsetzung von Bürokratie mit anderen Mitteln. Das heißt, auf einmal lassen sich alle Fragen mit Machtasymmetrien und so weiter, organisationale Theorien und so weiter auf diese Art von Technik anwenden und darüber wissen wir eine ganze Menge. Und darüber wissen wir auch, wie man Organisationen einhegt und so weiter. Und an dieser Stelle brauchen wir auch keine zauberhaften neuen Ethiken, siehe zum Beispiel Arbeiten von Martin Rost, sondern wir können unsere ganz normalen Ethiken verwenden und auch sogar unsere ganz normalen regulatorischen Rahmen, die vielleicht ein bisschen angepasst werden müssen, aber das ist jetzt auch nichts Neues an der Stelle. Also das haben wir schon öfters gemacht. Und nochmal darauf hingewiesen, wir als Technikerinnen und Techniker, sage ich jetzt mal so, für uns ist die Frage relativ klar, aber die Zweckausrichtung ist tatsächlich die Kernfrage. Das heißt also, wir wollen Jetzt kann man als Pfiff so ein bisschen sprechen, dass quasi dieses ökonomische Narrativ, dass die KI sozusagen dafür ein Baustein sein soll und sozusagen auf alles angewendet werden soll, das zu brechen und zu fragen, zu welchem Zweck soll denn das Ganze überhaupt dienen? Und wenn wir uns in der Welt umschauen nach Zwecken, wozu gedient werden, also wo Technik helfen könnte, dann kommen wir zu Dingen wie diesen. E-Government heißt in Deutschland ja vor allem, dass wir jetzt auch online keinen Termin beim Bürgeramt bekommen. Und an der Stelle merkt man, mit welcher Art von Problemen wir uns eigentlich beschäftigen, wenn wir sozusagen KI-Anwendungen diskutieren. Das wären Fragen, die tatsächlich mal irgendwie angegangen werden. Das sind aber jetzt nicht primär technische Fragen, obwohl es natürlich auch viele spannende andere technische Fragen gibt. Und da kann man sozusagen durchiterieren und kann fragen, wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit und wie kann das denn als oberste Zielrichtung für politisches und auch technisches Handeln herhalten und an welchen Stellen sollten wir dann vielleicht aber auch gar keine KI einsetzen, weil die zum Beispiel sehr viel Energie verbraucht und wir gar nicht wissen, an welcher Stelle es überhaupt hilfreich sein könnte. Und auch die Frage zu autonomen Waffen ist natürlich hochrelevant, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das eigentliche Problem überhaupt Krieg als Lösungsansatz zwischen Staaten oder zwischen Gruppen angesehen wird oder zumindest zugelassen wird. Das heißt, ich möchte an der Stelle sozusagen fast schließen und sagen, wie viel bleibt also bei dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, von autonomen Systemen und intelligenten Systemen noch übrig? Und möchte dann quasi eher mit einem Zitat von Josef Weizenbaum, Mitgründer des FIF, schließen und sagen, die Frage ist natürlich nicht, wie Computer die Gesellschaft verändern. Und das ist jetzt an der Stelle sozusagen die Zeitgeist-KI. Die Frage ist nicht, wie Computer die Gesellschaft verändern, sondern wozu die Gesellschaft Computer verwendet. Dankeschön.